Ostern auch von meiner Seite. Wir haben gesungen von Freude, die aus unserem Herz kommt. Nun, als Jesus auferstanden war, da war nichts von dieser Freude zu spüren im Herzen der Jünger und der Jüngerinnen, sondern sie hatten Angst und waren besorgt. Und wenn Sie heute hier sind und Angst und besorgt sind und eigentlich gar keine Lust auf Osterhasen und Schokoladen haben, dann ist das eine Predigt für Sie. Wir lesen aus dem Predigttext aus Markus 16, ab Vers 9, wie Jesus hier drei Personengruppen begegnet. Markus 16, Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Sonntagmorgen erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu den Jüngern, die um ihn trauerten und weinten, und berichtete ihnen, dass Jesus lebe und sie ihn gesehen habe. Doch glaubten sie ihr nicht. Danach zeigte sich Jesus in einer anderen Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten gleich zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11 Jüngern selbst, als sie beim Essen waren. Er rügte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Diese Botschaft von der Auferstehung von Jesus ist seitdem in der ganzen Welt unterwegs. Es hat angefangen bei Maria, bei einer Frau. Das Zeugnis einer Frau hatte nicht gerade viel Wert dazumals. Dann 2 Jüngern, die unterwegs waren, dann den 11. Und bis heute folgen Millionen von Menschen Jesus Christus nach. Die Botschaft von Jesus hat Kraft. Aber damit die Botschaft von Jesus Kraft hat, musste Jesus auferstehen und seiner Person Glaubwürdigkeit verleihen. Die Jünger hatten die 3 Jahre Ausbildung bei Jesus erlebt, dann hatten sie die Kreuzigung miterlebt und jetzt scheint das Projekt abgebrochen zu sein. Sie scheinen davonlaufen zu wollen in alle Winde, die Jünger. Sie waren mutlos und sie waren enttäuscht. Und Jesus begegnet ihnen, damit die Geschichte mit Jesus weitergeht. Die Begegnung mit Jesus hat ihnen erst die Freude und die Überzeugtheit gegeben, dass Jesus lebt und dass er erfahrbar ist im eigenen Leben. Im Vers 9 begegnet Jesus Maria Magdalena. Im Vers 12, den 2 Jüngern, vielleicht waren es die Emmaus-Jünger, von denen wir im Lukas-Evangelium lesen. Und dann im Vers 14 begegnet Jesus den 11 Jüngern. Die Maria, die hat erlebt, wie Jesus ihr Leben total verändert hat. Sie war besessen von 7 Dämonen, 7 böse Geistern, fremde Mächte, die ihr Leben beeinflusst und bestimmt hatten. Und Jesus hat sie befreit davon und ihr eine neue Identität gegeben. Und darum war auch Maria die Erste, weil sie Jesus so liebte und in Jesus so eine neue Identität hatte, war sie auch die Erste, die am Morgen früh beim Grab war und Jesus suchte. Sie fand ihn nicht. Und sie glaubte nicht auf die Auferstehung, sondern sie wollte Jesus einbalsamieren. Das ist etwa so, wie wenn wir heute aufs Grab gehen und einen Grabschmuck noch aufs Grab legen. Das war der Glaube, den Maria hatte. Aber Jesus ist dieser Person begegnet, damit Maria wieder neu glauben darf. Es erinnert mich an eine Person, einen jungen Mann, der hat zum Glauben an Jesus gefunden. Und er hat so Freude im Glauben gehabt. Es hat so Freude gemacht, mit Jesus unterwegs zu sein. Er war so begeistert im Glauben, dass er sich taufen lassen. Und dann dachte er, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt geht's bergauf, jetzt ist Gott mit mir. Aber dann hat das alte Leben wieder durchgedrückt, wieder alte Verhaltensmuster. Dann kam noch ein Unfall dazu. Gott hat ihn nicht bewahrt, er ist enttäuscht. es ist so weit, es geht so weit, dass er wegkommt vom Glauben, eine schwierige Zeit, und dann sehnt er sich wieder zurück nach der Zeit, als der Glaube lebendig war und als Jesus zu ihm gesprochen hat, und er hat sich das wieder gewünscht und hat begonnen, in der Bibel zu lesen. Er hat begonnen, die Gemeinde zu besuchen, und er hat wieder eine Begegnung mit Jesus gehabt, sodass er heute hier in unserer Gemeinde freudig dabei ist. Jesus wirkt und begegnet Menschen, die entmutigt sind, dass sie wieder neuen Glaubensmut haben dürfen. So war es bei Maria. So war es auch bei den zwei Jüngern. Diese zwei Jünger hatten am dritten Tag nach der Auferstehung Jerusalem verlassen und gehen, hier heißt es, an einem Ort auf dem Lande. Wahrscheinlich war es ihr Herkunftsort, dort war ihr Haus, dort war ihr Garten, ihr Feld. Und sie sind wieder zurückgegangen an den Ort, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Botschaft oder die Story mit Jesus, da waren sie enttäuscht darüber. Und sie haben wieder sich ihrem alten Lebensverdienst zugewandt. Nun, Jesus hat nichts dagegen, dass sie wieder dorthin gehen, aber er will zuerst, dass die erste Priorität im Leben dieser Männer nicht die Arbeit ist, sondern der Glaube an Jesus. Dass sie wieder zurück an ihren Ort gehen als Zeuge von der Auferstehung und dass sie diese Kraft der Auferstehung in ihrem Leben erfahren. Und so begegnet ihnen Jesus und sie gehen zurück zu den Jüngern als Zeuge, weil sie so überzeugt sind von dem, wie Jesus ihnen begegnet ist. Und dann im Vers 13 die Jünger. Typisch Mensch. Wenn wir heute das Evangelium weitersagen wollen, dann glauben die Menschen zuerst einmal nicht. Aber es war auch hier bei den Jüngern so. Die Jünger waren typische Menschen. Sie glaubten den Botschaften, den Zeugen der Auferstehung nicht. Sondern Maria geht zu denen, die trauerten und weinten. Die Jünger trauerten und weinten. Wieso? Weil ihr Traum zerbrochen ist. Was haben sie geträumt? Sie haben sich vorgestellt, dass Jesus kommt und ein irdisches Reich aufbaut, hier auf Erden. Auch wenn Jesus gesagt hat, mein Reich ist nicht von der Welt. Und auch wenn Jesus dreimal klar aufgezeigt hat, dass er sterben muss und dass er auferstehen wird am dritten Tag, dreimal hat es Jesus angesagt. Die Jünger hatten sich dennoch ihren Traum vorgestellt, dass Jesus ein irdisches Reich aufbaut. Und das ist jetzt kaputt geplatzt. Und sie trauern ihrem Idealbild nach. Und wenn wir hier so vor dieser Ostergeschichte stehen, diesem freudigen Ereignis, dann müssen wir uns ehrlich die Frage stellen, wenn schon die Jünger so zweifelten und nicht glaubten, kann es sein, dass vielleicht auch diese Verschlossenheit, diese Herzenshärte auch ein Problem von uns ist, von mir ist? Dass wir zwar Ostern feiern heute, aber dass das Leben hauptsächlich aus Problemen und Schwierigkeiten und Sorgen und Nöten besteht und nichts spürbar ist von der Auferstehungshoffnung, von der Freude, von der Dankbarkeit, von der Freude, sich für Jesus zu investieren und von der Freude, diese Nachricht weiterzugeben. Nun, was macht Jesus, als er den Menschen, den Elf begegnet? Da lesen wir, er rügte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht geglaubt haben wollten, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Also Jesus schimpft mit den Jüngern. Was heißt es schimpfen? Also wenn ich erlebe, wenn andere mit mir schimpfen oder erlebt habe, dann war es oft so, dann war ich danach entmutigt. Ah, was habe ich wieder alles schlecht gemacht und was hat nicht funktioniert und das weiß ich ja eigentlich auch, was nicht funktioniert hat. Wenn Menschen schimpfen, dann schimpfen sie manchmal in einer bestimmten Ohnmacht. Sie wissen zwar, dass das Problem ist, aber sie haben auch keine Hilfe. Schaut, so schimpft Jesus nicht. Er zeigt auf, was das Problem ist. Und dann streckt er seine Hand hin und sagt, komm, ich helfe dir. Ich zeige dir, ich gebe dir die Kraft dazu, probier es nochmal. Jesus ermutigt wie ein Vater. Aber da gehört manchmal auch ein ermahnendes Wort dazu. Und die Frage heute, die Jesus uns stellt, hat Jesus in unserem Leben den Platz, den er verdient? Hat er unser volles Vertrauen, Jesus? Wie kommen wir dazu, dass die Auferstehungskraft in unserem Leben eine Realität wird? Zuerst einmal, wenn wir grundlegend unser Vertrauen in Jesus setzen. Viele Menschen haben ihr Vertrauen nicht in Jesus. Und wenn man es nicht in Jesus hat, dann hat man es nicht einfach nirgends, sondern an einem anderen Ort. Karriere, Gesundheit, Ansehen, all das, was wir hier auf der Erde erlangen, ergreifen, haben können. Aber Karriere, Gesundheit, Ansehen, diese Dinge sind nicht vom Tod auferstanden. Nur Jesus. Und darum verdient nur Jesus unser ganzes Vertrauen. Wir haben hier gelesen im Vers 16, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Wer ungläubig bleibt an Jesus, wer nicht an Jesus glaubt, nicht glaubt, dass Jesus ihm ein erfülltes Leben geben kann, der bleibt unter dem Zorn von Gott. Wieso? Weil Jesus am Kreuz an Karfreitag den Zorn von Gott, der eigentlich mich treffen sollte, er hat Jesus getroffen. Das Urteil liegt auf Jesus. Und wenn wir nicht an Jesus glauben, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, dann sind wir noch unter dem Urteil. Und dann stehen wir vor Gott mit leeren Händen. Wenn wir auf Karriere gesetzt haben, stehen wir einmal vor Gott mit leeren Händen. Aber wenn wir auf Jesus gesetzt haben, dann haben wir mit Jesus einen, der uns gerecht spricht bei Gott. Wir dürfen ewiges Leben haben. Und so kommen wir zu dieser Auferstehungshoffnung, zu dieser Freude, zu dieser inneren Gewissheit, gerettet zu werden, wenn wir Jesus unser ganzes Leben anvertrauen. Aber auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wissen, er ist unser Heiland, er sorgt für uns, dann ist es doch so, dass wir oft unser Leben mit Sorgen und Nöten beladen ist. Gorich ten Boom hat mal gesagt, Sorge sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns ständig in Bewegung, aber sie bringen uns kein Stückchen vorwärts. Und Ostern ist die Botschaft für Menschen, die entmutigt sind, die kraftlos sind, die zweifeln daran, ob der Glaube wirklich tragfähig ist, weil in der Osterbotschaft Jesus den Menschen begegnet. Menschen wie der Maria, die gezweifelt hat, dass sie zu neuem Glaubensmut kommen. Menschen wie die zwei Jünger, die enttäuscht worden sind. Und vielleicht sind Menschen da, die sind enttäuscht an der Gemeinde. Sie haben nicht dort die Gemeinschaft nicht so empfunden, wie sie sich vorgestellt haben, und jetzt gehen wieder zurück an den Arbeitsort, auf den Ort aufs Feld, wieder dort, wo sie im Arbeitsfeld, dass sie dort wieder ihre Anerkennung und Wertschätzung und ihre Identität dort suchen. Oder die 11, die resigniert haben, weil ihr Traum zerbrochen ist. Es kann sein, dass eine Krankheit in unser Leben kommt, die uns die Kraft raubt, die unsere Träume zerbrechen lässt. Und jetzt will uns Jesus begegnen mit der Kraft der Auferstehung in unserem Leben. Paulus, der später einmal gelebt hat, hat viel nachgedacht, was bedeutet die Auferstehung. Und er ist zum Schluss gekommen, so wie Jesus von den Toten auferweckt worden ist durch die Kraft des Heiligen Geistes zu neuem Leben. Wir müssen uns vorstellen, Jesus war tot, da war ein zerbrochener Leib, geschunden, kaputt, und da ist der Heilige Geist gekommen und hat neues Leben geschenkt. Die Wunden, die Striemen am Rücken, die sind weg gewesen. Jesus hatte zwar noch die Nägelmale als Zeichen von seiner Liebe zu uns, aber er hatte einen neuen Leib, er hatte einen Auferstehungsleib. Und mit genau der gleichen Kraft, sagt Paulus, wirkt auch der Heilige Geist in unserem Leben. Das heißt, er wirkt dort, wo wir schwach sind, wo wir am Ende sind, wo wir nicht mehr weiter können. Und er gibt uns eine große Dankbarkeit. Ein Mann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der hat durch ein Machtspiel, kam eine Konkurrenz hoch, und diese Konkurrenz war so stark, dass er alles verloren hat. Seinen ganzen Besitz hat er verloren. Durch die Krise findet er zu Menschen, die haben ihm von Jesus erzählt. Er besucht die Gemeinde und er entscheidet sich für ein Leben mit Jesus. Er gibt sein ganzes Leben Jesus hin. Er hat nichts mehr. Seine Wille hat er verloren. Er kommt nach Hause, leerer Kühlschrank. Aber dieser Mann kommt anders nach Hause. Er sagt, nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, an dem entscheidenden Tag, da fühlte ich, sagt er, dass eine große, bis dahin nicht beachtete Last von mir gefallen ist. Das ist das neue Leben. Plötzlich merkt er, wow, da ist eine Freiheit, eine Leichtigkeit zu haben mit Jesus. Eine Last ist von ihm gefallen. Und er sagt weiter, ich fühlte mich unendlich erleichtert, erlöst, befreit. Jesus hat mich berührt und aus lauter Güte zu sich gezogen. So sagt dieser Mann, der auch Teil von unserer Gemeinde ist. Er erlebt hat, wie Jesus sein Leben neu gemacht hat. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Der Mann hatte nichts mehr. Aber die Auferstehungskraft hat ihm eine Zuversicht und eine Hoffnung ins Leben geschenkt. Wie wirkt sich diese Kraft aus in unserem Leben? Erstens einmal in Dankbarkeit. Schau, dieser Gedanke, dass Jesus in meiner Schwierigkeit und Not sich als mächtig erweist, dass er stärker ist als Nöte und Probleme, das hat mich schon oft zum Lob geführt. Und schaut, der Glaube an Jesus und an seine Kraft ist erst dann Realität, wenn wir danken können. Wenn wir Gott loben, trotz unserer Schwierigkeiten, wo wir vielleicht noch drinstecken, wenn wir Gott loben, dass er Sieger ist. Probiert es mal aus. Ihr habt Nöte und Schwierigkeiten und jetzt könnt ihr euch entscheiden. Entweder ihr trauert und weint, so wie die Jünger, oder ihr sagt, Jesus, ich glaube an deine Auferstehungskraft. Du bist Herr, du bist Sieger. Ich glaube, dass du diese Situation zum Besten verwenden kannst. Dankbarkeit, wenn Nöte anstehen, auch wenn Streit da ist, Unversöhnlichkeit, das kann uns kaputt machen. Aber jetzt wollen wir nicht bei der Not stehen bleiben, sondern wollen die Vergebung von Jesus rühmen über diese Not, wo wir drinstecken und wir wollen damit rechnen, dass Jesus da Veränderung schenken kann. Jemand hat mal gesagt, als Christen haben wir gezügelt. Von der Trauergasse in die Lobpreisallee. Und vielleicht gibt es Menschen unter uns, die befinden sich in der Trauergasse. Und jetzt glauben wir, wollen uns festhalten an der Auferstehungskraft, sodass wir Gott loben können und ihm danken für das, was er uns, schenkt. Nicht nur der Dank ist ein großes Thema von den Jüngern, von denen die Jesus nachfolgen, auch ein klares Nein zur Sünde. Schaut, wenn wir Sünde in unserem Leben tolerieren, das raubt uns die Freude an Jesus. Das macht uns innerlich kaputt, es zerreißt uns. Und Jesus gibt uns mit der Kraft der Auferstehung ein klares Nein zur Sünde. Die Sünde ist wie eine Handbremse in unserem Leben. Wir misstrauen Gott, wir müssen plötzlich wieder das Leben selber in den Griff kriegen. Jesus gibt uns ein klares Nein zur Sünde. Wie muss man sich das vorstellen? Wiederum Paulus, er hat später viel nachgedacht über, was die Auferstehung bedeutet in meinem Leben und er sagt, ich bin als alter Mensch gestorben, mein altes Leben. Und in meinem alten Leben stehe ich unter der Macht der Sünde, das heißt, vielleicht nicht Dämonen, aber da ist eine Kraft, Wut, Ärger, das bestimmt unser Leben. Und wenn wir mit Jesus gestorben sind, dann sind wir durch dieselbe Kraft, wie Jesus auferstanden wird, leben wir in einem neuen Leben und wir haben die Kraft der Sünde in unserem Leben mit einem Nein zu begegnen. Ich möchte es nochmal vergleichen mit einem Alkoholiker. Ein Alkoholiker in seinem alten Leben, er greift zur Flasche, wenn er Durst hat, wenn Nöte da sind. Seine Sucht treibt ihn zum Alkohol. Nun, jeder Mensch muss mal sterben, auch der Alkoholiker, und er liegt im Sarg. Man stellt eine Bierflasche daneben, er rührt sich nicht mehr. Und so ist es, wenn wir in einem neuen Leben leben mit Jesus, dann ist unser alter Mensch gestorben und wir haben die Kraft, der Sünde mit einem klaren Nein zu begegnen. Es kann sein, dass Jesus uns plötzlich befreit von der Sünde. Es ist so, ein junger Mann kommt hier in den Gottesdienst, er raucht. Und er hat seine Zigaretten zu Hause vergessen. Dann nach dem Gottesdienst will er nach draußen gehen zum Rauchen, da keine Lust mehr. Er geht auf den, zur Arbeit und denkt, ja, das, ich vertraue dem nicht so ganz, was da passiert ist. Ich fange bestimmt wieder an zu rauchen. Mittag geht er in die Kantine, ins Raucherzelt, isst sein Mittagessen, keine Lust zum Rauchen. Jesus hat auf einen Schlag die Macht des Rauchens, dieser Sucht weggenommen. Halleluja, wenn wir das so erleben. Nun, meistens ist es in unserem Leben ein Kampf mit der Sünde, dass wir ringen müssen. Das gehen wir durch den Alltag und plötzlich Versuchung da. Sexuelle Versuchung. In unseren Gedanken spielen sich plötzlich Filme ab. Und das sind so starke Gedanken, wir sind ausgeliefert. Wenn wir im alten Menschen uns befinden, haben wir keine Chance, dem zu entgehen. Aber jetzt leben wir in der Kraft der Auferstehung und wir können sagen, Jesus, nein, ich will nicht jetzt. Und Jesus befreit. Jesus hilft. Oder eine andere Situation, wir werden enttäuscht von Menschen und da kommt, ja, andere reden schlecht über uns oder der Ehepartner weiß ganz genau, trifft wieder einen wunden Punkt und da kommt eine Wut. Und jetzt lassen wir diese Wut nicht herrschen in unserem Leben, sondern sagen, nein, ich will nicht dieser Wut und Selbstgerechtigkeit nachgehen, sondern ich will vergeben, ich will lieben. Jesus gibt uns den Mut und die Kraft, in unserem Leben der Sünde mit einem klaren Nein zu begegnen. Die Auferstehungskraft in unserem Leben verpflichtet uns dazu, in unserem Leben nicht der Sünde nachzugehen. Und weiter, nebst der Dankbarkeit, dem Nein zur Sünde, gibt uns die Kraft der Auferstehung auch die Bereitschaft, sich für Gottes Reich einzusetzen. Wenn wir dort aktiv sind, wo Gottes Herzensanliegen ist, dann wird Gottes Kraft in uns lebendig. Wenn wir Gottes Anliegen zu unserem Anliegen machen, dann fängt Gott an, in uns zu wirken. Ich war einmal in Basel und habe dort gewohnt und dann habe ich mich entschieden, Traktate zu verteilen im Dorf. Und da war ein bisschen ein langer Anfahrtsweg. Ich habe mir überlegt, ja, bringt es das wirklich, Traktate verteilen? Aber ich habe mich auf den Weg gemacht und als ich auf dem Weg war und diese guten Botschaften in die Briefkasten verteilte und zum Teil auch den Menschen, die ich gesehen habe, da hat mich das mit einer inneren Freude erfüllt. Ich habe gedacht, jedem, den ich diese Botschaft gebe, theoretisch hat es das Potenzial, dass es sein Leben verändert. Wenn wir uns für Gott einsetzen, dann gibt es uns eine große Freude. Die Leute, die hier heute Morgen gespielt haben, habt ihr gemerkt, sie haben mit Freude gesungen. Es gibt Freude, wenn wir uns für Gott einsetzen. Das hat auch Maria gemacht. Sie ist gegangen und hat den Menschen von Jesus erzählt, den Jüngern. Dann auch die zwei Jünger, sie haben zurückgelassen ihr Feld und sind gegangen und haben von Jesus erzählt. Und auch die 11 Jünger, denen Jesus begegnet ist, ihnen gibt Jesus einen großen Auftrag. Im Vers 15 lesen wir, dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Riesengroßer Auftrag. Aber das tut Jesus nicht, indem er auf die Kraft der Jünger schaut, sondern sie machen diesen Auftrag nur in der Auferstehungskraft. Jesus verbietet ihnen sogar, in eigener Kraft zu gehen. Er sagt zu den Jüngern, wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft aus der Höhe, mit dem Heiligen Geist. Das ist die Kraft der Auferstehung, die uns befähigt dazu, Zeugen von Jesus zu sein. Wie sieht es aus? Wir als Gemeinde haben den Auftrag, den Menschen Jesus näher zu bringen. Und da ist eine Möglichkeit, dass wir uns in der Gemeinde investieren. Letzte Woche hatten wir Kinderwoche da hier. Und es waren noch nie so, also vielleicht ist es übertrieben oder nicht genau nachvollziehbar, aber es waren viele Menschen da, die haben Jesus noch nicht gekannt. Ich weiß nicht, ob das das meiste war, dass Menschen hier waren, wo die Menschen da waren, die Jesus noch nicht kannten, aber es war eine geniale Botschaft, Gelegenheit, den Menschen Jesus näher zu bringen. Kinderwoche oder auch Mitarbeit im Frauenfrühstücksteam oder am Apro-Talk, der bald stattfinden wird, dass wir hier Angebote schaffen und dass wir Leute einladen können. Wir brauchen einander, wir helfen einander, die gute Botschaft weiterzugeben. Welchen Stellenwert hat dieser Dienst für Jesus in unserem Leben? Wenn wir uns entscheiden, Gottes Anliegen zu unserem Anliegen zu machen, dann erfüllt es uns mit einer großen Dankbarkeit und Freude. Auch der Zeugendienst in unserer Umgebung, dass wir hingehen und den Menschen von Jesus erzählen, und da stehen wir auch wieder vor der Herausforderung, Jesus an uns wirken zu lassen. Dass wir sagen, Herr Jesus, ich will gehen. Ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit Freude, mit Kraft. Und ich sage euch, das ist ein hochwirksames Gebet. Und ihr zu Beginn des Tages beten, Herr, ich möchte heute ein Zeuge für dich sein. Gib mir eine Gelegenheit. Jesus gibt sie uns. Und wenn wir die Chance vermasseln, dann gibt er uns eine neue Chance. Er will uns gebrauchen und durch den Dienst für Jesus eine große Freude und Dankbarkeit geben. Wir haben gehört, Ostern, die Botschaft für Menschen, die entmutigt sind, die kraftlos sind. Menschen begegnen Jesus und sie erfahren diese Auferstehungskraft. Das neue Leben, das daraus kommt, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, ihn um Vergebung bitten und ihn bitten, uns neu zu machen. Daraus kommt eine große Dankbarkeit, die Dankbarkeit, dass Jesus mit seiner Auferstehungskraft in unserer Schwachheit wirkt. Das, was uns runterziehen will, uns demotivieren, genau dort will Jesus uns Kraft schenken. Dass wir ein klares Nein zur Sünde haben und dass wir darin Sieger leben dürfen, wie plötzlich Versuchung weniger wird, Jähzorn weniger wird, Herausforderungen weniger werden, die Sünde in unserem Leben weniger wird. Und dass Jesus uns auch befähigt und uns eine tiefe Freude gibt, das Evangelium weiterzuschenken. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass du uns heute begegnest. So wie wir sind, Herr. Maria bist du begegnet als Gärtner, den zwei Jüngern bist du begegnet als Fremder. Du begegnest uns so wie wir es brauchen, Herr Jesus. Und du ermutigst uns, Herr Jesus. Ich danke dir für deine Auferstehung und dass du heute erfahrbar bist, Herr Jesus. Amen.